Ist heute Morgen vor 7 Uhr aufgestanden? Wer vor 8? Vor 9? Wahrscheinlich alle, nehme ich mal an, sonst wärt ihr nicht hier. Jemand vor 5? Ich leide ein bisschen darunter, dass das Frühaufstehen in unserer Gesellschaft eine Tugend ist. Für langes Schlafen muss man sich schon fast entschuldigen. Wenn jemand berichtet, ich stehe jeden Morgen um 20 vor 6 auf, dann gibt es anerkennende Blicke. Wow. Vielleicht mit dem zumindest gedanklichen Eingeständnis, also das schaffe ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob mich schon mal jemand dazu beglückwünscht hat, dass ich lange geschlafen habe. Ich glaube nicht. Warum ist das eigentlich so? Und warum empfinden wir das fast als Frechheit, wenn es jemand wagt, bis 12 Uhr mittags in den Federn zu liegen? Eine ehrliche Diskussion darüber würde vielleicht das Stichwort Neid in die Diskussion einbringen. Ihr Lieben, an diesem banalen Beispiel zeigt sich ein ganz tief in uns verwurzeltes Denken. Wer früh aufsteht, kann viel schaffen. Viel schaffen ist gut. Wenig schaffen ist nicht gut oder sogar schlecht. Und deshalb halten wir es auch für falsch, wenn sich jemand dieses Recht herausnimmt, wenig zu schaffen, während wir uns abrackern, sei es für die Gesellschaft, für die Arbeit, für die Familie oder für die Gemeinde. Wenn wir Geschirr abwaschen, die Wohnung putzen, einkaufen, Essen kochen, nervige und anstrengende Arbeiten auf der Arbeit erledigen, wenn wir die Kinder zur Schule bringen, mit ihnen Hausaufgaben machen, wenn wir in Ausschüssen mitarbeiten, uns ehrenamtlich engagieren, wenn wir Gruppenstunden vorbereiten, in den Hauskreis gehen, früh aufstehen, um den Gottesdienst zu besuchen, während andere sich das Recht herausnehmen, sich weniger zu engagieren, nicht zu kommen, sich rauszuhalten. Dann kommt doch manchmal die Frage auf, wofür? Wofür mache ich das eigentlich alles? Und ganz schnell ist dann da auch die Frage dabei, was habe ich davon? Was bekomme ich für mein Engagement und für mein frühes Aufstehen? Mit dieser Frage sind wir nicht alleine. Wir reihen uns ein in eine Gesellschaft und ich nenne namentlich Petrus. Dem engagierten Jünger Jesu, der immer alles ganz genau wissen wollte und ausprobieren wollte, wollte immer ganz dicht da dran sein, an den Events, an Jesus. Er hat sich hochgradig eingesetzt für die Sache Jesus, war immer voll dabei. Und er stellt Jesus diese Frage: Was haben wir davon, dass wir alles zurückgelassen haben und dir, Jesus, nachgefolgt sind? Wir wollen jetzt auf diesen Text hören aus dem Matthäusevangelium mit dieser Frage und der Antwort, die Jesus dann liefert. Und wir haben dazu 6 Leute gefunden, die diesen Predigttext in diesen verschiedenen Rollen vorlesen. Ich finde, das hilft ein bisschen beim Hören und ich bitte euch jetzt nach vorne an die Mikrofone, damit wir alle diesen Text gut verstehen. Der Text steht in Matthäus 19, ab Vers 27. Am besten dahinter die da. Thorsten
macht das mal. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus:
Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?
Jesus erwiderte, zu allen Jüngern gewandt:
Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen.
Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen.
ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie.
Es hat uns eben niemand eingestellt,
antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf.
Diese hier, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen.
Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
Soweit der Predigttext. Vielen Dank. Was haben wir davon? So die Frage des Petrus an Jesus. Und Jesus antwortet, wie er das so oft tut, in einem Gleichnis. Ein Weinbergbesitzer braucht Arbeitskräfte für die Arbeit in seinem Weinberg. Es gibt genügend Arbeitslose. Er kann mühelos für jeden Tag so viele Leiharbeiter einstellen, wie er eben an diesem Tag benötigt. Bei Tagesanbruch begibt er sich auf den Marktplatz. Da stehen sie rum, die arbeitslosen Menschen, die auf Arbeit hoffen. Das gehörte zum normalen Bild in Palästina damals. Und so geht der Weinbergbesitzer morgens gegen 6 Uhr auf den Marktplatz und stellt eine Anzahl Mitarbeiter ein. Vereinbart wird der übliche Tagessatz für einen Tagelöhner, ein Denar oder auch Dinara genannt oder Silbergroschen, wie Luther es sagt, der übliche Tagessatz. Damit kann man eine Familie mehr schlecht als recht, aber doch über die Runden bringen. Viel war es nicht, aber es reichte sogar zum Leben. Mindestlohn. Später stellt der Weinbergbesitzer noch weitere Arbeiter ein, etwa um 9, um 12, um 15 Uhr. Warum man noch nicht überblickt hat, wie viel er braucht, ist mir nicht klar, aber vielleicht liegt das an der Arbeit. Vielleicht stellt sich im Laufe des Tages einfach ein, wir schaffen das so nicht, wir brauchen mehr. Das ist aber auch kein Thema, es ist, wie es ist. Und selbst gegen 17 Uhr, 1 Stunde vor Arbeitsende, braucht er noch mehr Leute, die ihm helfen. Auch die Frage, warum die Arbeiter bis jetzt keine andere Arbeit gefunden haben, ob sie selber schuld sind, sich nicht genug bemüht haben oder ob es die Struktur der Gesellschaft ist, das spielt hier einfach keine Rolle. Bei denen, die später in den Weinberg zum Arbeiten kommen, legt sich der Arbeiter, der Arbeitgeber gar nicht auf einen bestimmten Geldbetrag fest, sondern sagt, ich werde euch das geben, was recht ist. Und damit würde man normalerweise annehmen, das ist dann der Teilbetrag eines Denars, also entsprechend der Stunden, die sie gearbeitet haben. Wie auch immer, um 18 Uhr ungefähr ist dann Feierabend und der Tageslohn wurde damals sofort durch den Verwalter ausgezahlt. Das war einfach üblich, damit man eben die Familie versorgen kann. Zuerst bekommen die ihren Lohn, die nur 1 Stunde gearbeitet haben, die 1 Stunde vor Feierabend gekommen sind. Die Anweisung an den Verwalter lautet, zahle ihnen den vollen Lohn. Also erhalten diese jeweils einen Denar, den normalen Tagessatz. Entweder löst das bei den anderen schon Stirnrunzeln aus oder die Hoffnung, wenn die schon einen Denar bekommen, dann bekomme ich vielleicht, ich habe 10-mal so viel gearbeitet, vielleicht 10 Denare. Wow. Doch dann kommt die große Ernüchterung. Auch sie erhalten nur einen Denar. Dabei haben sie doch bis zu 12-mal so viel gearbeitet. Und das nicht nur am kühlen Nachmittag, sondern in der sengenden Mittagshitze. Das muss doch belohnt werden. Die Arbeiter sind empört. Der Besitzer des Weinberges stellt sie, die lang und hart arbeitenden, mit denen, die erst eine Stunde gearbeitet haben, auf eine Stufe. Das ist doch Gleichmacherei. Und das artet aus in offenen Protest. Hätte der Weinbergbesitzer das anders gemacht, hätte er die zuerst entlohnt, die länger gearbeitet hatten, dann wäre kein Protest passiert, weil die das gar nicht mitbekommen hätten. Aber da es darum genau geht, muss es so sein. Sie sollen es mitbekommen. Und so murren diese Arbeiter offen über ihre Unzufriedenheit. Sie lassen selbst die Anrede oder sogar Höflichkeitstitel weg, als sie den Weinbergbesitzer ansprechen und kommen ins Gespräch. Der Besitzer wiederum redet nun einen stellvertretend für die Murrer, sage ich mal, an, wie man eben jemanden anredet, dessen Namen man nicht weiß, aber mit dem man irgendwie verbunden ist, und er sagt Freund. Nicht, weil sie gute Freunde sind, sondern er weiß natürlich den Namen nicht. Er weiß dem Murrenden nach, dass die Empörung einfach nicht gerechtfertigt ist. Denn erstens, ihm geschieht kein Unrecht. Er bekommt, was vereinbart ist. Er bekommt nicht weniger. Und er bekommt, könnte man moralisch ja noch hinweisen, genug zum Leben. Es ist noch nicht mal unanständig. Und zweitens, er kann doch nicht leugnen, dass er, der Besitzer, über seinen eigenen Besitz die volle Verfügungsgewalt hat und machen kann, was ihm beliebt. Also auch dem Letzten, der weniger gearbeitet hat, bezahlen, was er gerne möchte. Er ist dem Arbeiter keine Rechenschaft darüber schuldig, was er mit seinem Besitz tut. Das Gleichnis schließt mit diesem Gegensatz zwischen dem Neidischsein einiger Arbeiter zu dem Gütigsein des Besitzers. Und das Gespräch bleibt hier am Ende offen. Die weitere Reaktion wird nicht berichtet. Und damit geht sozusagen die Verantwortung der Reaktion an die Hörer. An Petrus, an die Jünger, auch an die Pharisäer und letztlich damit an uns, die wir die Geschichte heute hier hören. Jesus schließt mit einem Satz, der auch schon am Anfang kam, von den Ersten und den Letzten, und dass sich das manchmal gefährlich umdrehen kann. Jesus redet oft in Gleichnissen. Wenn wir hier mal abfragen würden, welche Gleichnisse wir kennen, dann kämen wir auf, ich glaube mal 10 in einer Minute mit Sicherheit. Wir kennen eine Menge Gleichnisse. Ein Gleichnis ist eine kodierte Nachricht. Sie ist verschlüsselt. Sie muss dekodiert werden. Sie muss entschlüsselt werden. Man braucht einen Schlüssel, um rauszukriegen, worum geht es denn da überhaupt? Denn es geht natürlich nicht um einen Weinberg. Grundsätzlich gucken wir bei biblischen Texten, wie wir sie verstehen können. Ein biblischer Text erklärt sich nicht von alleine. Wir müssen oft nachdenken, was er denn bedeutet. Dazu ist es immer hilfreich, dass wir uns überlegen, welche Art Text ist das überhaupt, damit wir Inhalt und Botschaft für uns heute nutzbar machen können. Ist es ein Erlebnisbericht, eine Predigt, ist es ein Gebet oder ein Bekenntnis eines Menschen, eine Geschichte? Das hat natürlich Einfluss auf das Verständnis des Textes. Und natürlich, und das wissen wir, ist ein Gleichnis nicht wörtlich zu verstehen. Natürlich ist Gott kein Weinbergbesitzer. Also wenn, könnte man sagen, ihm gehört ja alles. Natürlich gehört ihm auch ein Weinberg. Aber ihr wisst, was ich meine. Er ist kein Arbeitgeber. Der Schlüssel, der uns ein Gleichnis aufschließt, ist die Annahme, dass ein Gleichnis einen Hauptvergleichspunkt hat. Es gibt auch sogenannte Allegorien. Da hat jede Kleinigkeit ihre eigene Bedeutung. Bei einem Gleichnis gibt es meistens eine Hauptaussage, die man in dem Gleichnis verstehen kann und dann auf uns übertragen kann. Ein Punkt soll erklärt werden. Und der findet sich oft an diesem Höhepunkt, am kritischen Punkt des Gleichnisses. Und hier, finde ich, ist das relativ deutlich. Alles steuert auf diese eine Situation zu, als die Langarbeitenden ihren Lohn bekommen. Da ist der Knackpunkt. Alles ist gut, bis sie erleben, dass sie nur das bekommen, was abgesprochen ist. Dass sie also im Verhältnis zu den anderen, die nicht so viel geackert haben, schlecht behandelt sich fühlen. Ein großes Gefühl, dass sie ungerecht behandelt wurden. Aber dazu ein ganz großes Aber. Sie haben erhalten, was abgesprochen war. Kann man sich tatsächlich über sowas beschweren? Ein Denar war abgesprochen, das habt ihr bekommen. Und eure Familie ist versorgt. Noch ein großes Aber. Der Besitzer kann noch machen, was er will. Moralisch einwandfrei. Jeder bekommt so viel, dass er leben kann. Ja, wäre das nicht ungerecht, wenn die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, nur einen Bruchteil eines Denars bekommen und damit ihre Familie nicht ernähren können? So kann doch unsere Welt auch nicht funktionieren. Also sie bekommen so viel wie abgesprochen und sie müssen eigentlich eingestehen, dass der Besitzer machen kann, was er will, mit seinem Besitz. Also warum regen sie sich auf? Was ist der Punkt? Man kann dieses Gleichnis schon auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich sehe in dem Weinbergbesitzer auf jeden Fall Gott. Und wenn man das so versteht, dann regen sich Menschen auf, die schon lange mit Gott unterwegs sind, über die, die erst spät zu Gott finden. Und wenn wir das auf die damalige Zeit, in dieser Zeit verstehen, die Juden hatten tatsächlich ja größtenteils den Blick für die anderen verloren. Für sie war klar, dass sie mit Gott unterwegs sind, dass Gott sie herausgerufen hat, die Frommen. Die Menschen ohne Gott, die Heiden, die hatten sie nicht im Blick. Jesus zeigte ja auch durch sein Handeln, dass Gott da anders tickt. Jesus hatte Menschen in seiner Nähe, die ausgeschlossen waren von der Gesellschaft, verachtet, die krank war, die man noch nicht mal berühren durfte, mit denen man nicht sprechen durfte. Und er zeigt damit, Gott will diese Menschen auch in seiner Nähe, nicht nur die, die die Gebote Gottes gut kennen und die Gesetze auch schon ihr ganzes Leben lang gut gehalten haben. Auf der anderen Ebene redet Jesus aber ganz konkret hier ja mit Petrus. Er gibt dem Petrus eine Antwort, einem Jünger Jesu, jemandem, der mit Jesus unterwegs ist, der damit natürlich auch stellvertretend für uns steht, die wir heute mit Jesus unterwegs sind. Und Jesus sagt ihm, ja, ihr habt vieles verlassen, seid mir nachgefolgt und glaube mir, ihr habt euren Lohn. Freu dich doch, dass du jetzt schon mit mir zusammen sein kannst und freu dich an der Güte Gottes gegenüber den anderen. Denn darum geht es, das ist der Punkt. Es geht um Güte, um Gnade. Es geht um das Bild, das wir von Gott haben. Dieses Gleichnis zeigt eines auf, nämlich dass die Blickrichtung der Menschen, die hier schon lange am Arbeiten sind, dass die falsch ist. Sie gucken zur Seite, anstatt nach oben, jetzt mal übertragen gesprochen. Das meint, die Arbeiter gucken an die Seite zu den anderen Arbeitern. Sie vergleichen sich auf der menschlichen Ebene. Sie gucken zu dem, was der andere hat, was er macht, wie er sich engagiert. Sie sehen, dass das Auto des Nachbarn größer und neuer ist, dass er öfter in den Urlaub fahren kann, dass er sich mehr leisten kann. Sie sehen, dass der Kollege besser ist und Karriere macht, dass der andere sich nicht auch noch um seine kranke Schwiegermutter kümmern muss. Diese Arbeiter sehen deshalb die Güte des Besitzers überhaupt nicht mehr, weil sie diesen Blick nach oben verloren haben. Der sie überhaupt eingestellt hat, der ihnen die Möglichkeit gegeben hat, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. Der dafür sorgt, dass sie ihre Familie versorgen können. Die eine Struktur haben in ihrem Leben, die ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen können. Arbeitslos sein ist, glaube ich, bei weitem nicht so lustig, wie wir uns das manchmal vorstellen. Sie haben einen Chef, der es gut mit ihnen meint. Sie können stolz auf das sein, was sie geleistet haben, aber das alles sehen sie nicht mehr, weil ihr Blick zur Seite geht, an die falsche Stelle. Sie sehen nicht, was sie haben, die Möglichkeiten, ihre Gaben einzusetzen, Gutes zu tun, sich zu engagieren, dass sie eine Gemeinschaft haben von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig unterstützen können. Das alles sehen sie nicht. Das erinnert mich ein bisschen an ein anderes Gleichnis. Und zwar das von diesen beiden Söhnen und dem Vater. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern. Und da geht es für uns oft um den Jüngeren, aber diese Erinnerung für mich gilt dem älteren Sohn, der nicht sieht, was er schon hat, während er doch beim Vater ist. Er sieht es einfach nicht. Er sieht nicht die Gemeinschaft, die er mit seinem Vater haben kann. Er nimmt das als Geschenk gar nicht wahr. Oder die Familie, in der er sein darf. Denn dass da nicht nur der Vater und zwei Söhne waren, davon können wir ausgehen. Das war eher Großfamilie. Er sieht nicht die Gaben, die er einsetzen kann. Er sieht sich als Knecht seines Vaters und hat nicht verstanden, dass er Sohn ist und dass der Vater ihn nicht als Arbeiter sieht, sondern als seinen geliebten Sohn. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt auch an diesem Gleichnis hier, in dem Verständnis für uns. Wir tun manchmal so, als wären wir hauptsächlich Arbeiter, Mitarbeiter für Gott, für andere Menschen, für die Gemeinde. Und sicher haben wir als Gemeinde, vielleicht auch als Leitung, unseren Teil dazu beigetragen. Wir folgern aus dieser Einstellung, aus dieser Sicht, dass wir einen irgendwie gearteten Lohn erhalten müssten. Ein Ausgleich für die vielen Abendtermine, für unser finanzielles Engagement, für unseren starken Einsatz. Was wir dabei manchmal übersehen, ist, wer wir sind. Wir selber reduzieren uns, indem wir uns durch diese Arbeit definieren und verlieren den Blick dafür, was wir vor Gott und für Gott sind, nämlich Kinder. Nicht Mägde oder Knechte, die sich zu Tode schuften müssen, sondern Adoptierte, legitime Erben dessen, was Gott besitzt. Geliebt, gewollt, getragen, herausgefordert, aber auch begleitet. Durch Christus sind wir Kinder Gottes, gehören zum Herrschaftsbereich Gottes, des Vaters. Wir gehören zu ihm. Wir sind Kinder, die sich im Haus Gottes frei bewegen können, die ohne Angst da sein müssen, wie der Vater wohl über sie denkt, die ohne Angst mitmachen können. Die Beziehung zum Vater ist keine geschäftsmäßige. Petrus versucht das so ein bisschen auf diese Ebene runterzubrechen. Und die Antwort Jesus, der sagt, ihr werdet das hundertfach zurückempfangen, zeigt ja schon, dass da in Zahlen zu denken total absurd ist. Wie kann man denn das bitte schön messen? Sobald wir auf diese Ebene kommen, auf die Mathematik, haben wir nicht verstanden, worum es geht. Die Beziehung zum Vater ist keine geschäftsmäßige Beziehung, die sich irgendwie abrechnen ließe. So, was kommt am Ende unterm Strich raus? Schwarze Zahl, rote Zahl, wer bleibt da wem was schuldig? Das hat mit Leistung und Gegenleistung nichts zu tun. Wir sind angenommen von Gott, geliebt und gewollt. Und Gott lieben zu dürfen, das ist schon Lohn ohne Ende. Wenn wir das verstehen und uns so von Gott her sehen, dann ändert sich dadurch auch der Blick zum anderen. Wenn wir anfangen, uns nicht durch die Abgrenzung zum anderen zu definieren, sondern über Gott, ändert sich die Wahrnehmung des Nächsten. Jesus ist hier sehr dran gelegen, dass Petrus versteht, wie Gott ist, dass Gott nämlich gütig ist und dass er auch schon zu Petrus gütig ist. Dass allein, dass er mit ihm unterwegs sein darf, dass er so nah an ihm dran sein darf, schon so lange, dass das schon ein Riesengeschenk ist. Abgesehen davon, was auf ihn wartet in der Ewigkeit. Auch wir, die wir schon lange mit Gott unterwegs sind, leben auch nur von Gottes Gnade, von seiner Güte, von seinem Erbarmen, genau wie jeder andere Mensch. Wenn wir das lernen, dann können wir auch gütig zu anderen sein. An anderer Stelle spitzt sich das im Neuen Testament tatsächlich noch mal richtig zu. Da wird gesagt, wenn wir diesen anderen Blick haben auf andere, wenn wir uns vergleichen und neidisch sind, dann ist deutlich, dass wir nicht verstanden haben, was Güte ist. Ich habe überlegt, ob ich uns diesen Satz erspare, aber ich finde, er gehört dazu, dass wir die Güte Gottes tatsächlich auch verspielen können. Auf der anderen Seite, dass wir auch entdecken können, wie reich Gott uns schon längst beschenkt hat und wie gelassen wir sein können, wenn wir Güte verstanden haben. Mir sind dazu vier kurze Stichworte eingefallen zur konkreten Umsetzung, wobei man die immer noch für sich konkretisieren muss. Das kann nur immer wieder jeder für sich alleine machen. Ich denke, die Grundlage dafür ist, verstehe, wer du bist. Sieh dich als Kind Gottes. Sieh nicht, was du hast oder was du tust oder was du nicht hast oder nicht tust, denn das definiert uns nicht. Verstehe, wer du bist, ein Kind Gottes. Jemand, der mit Gott schon unterwegs ist, den Gott lieb hat, der Jesus ganz nah ist, der Heilige Geist in dir wirkt. Und daraus ergibt sich für mich ein anderes Stichwort, genieße, was du hast. Und damit rede ich jetzt nicht dem Lustprinzip nach dem Mund, sondern wenn Gott uns schon beschenkt mit Güte, dann dürfen wir das auch genießen. Und ich glaube sogar, wir sollen das auch. Ich glaube, das ist auch ein Auftrag Gottes, dass wir die Güte Gottes wahrnehmen, dass wir gucken, wer wir sind und auch, was das bewirkt in unserem Leben. Guck dich und dein Leben an, was Gott da schon getan hat, was schon längst da ist. Und sei dankbar und genieße das. Das ist der Blick nach oben. Und dann kann der Blick erst zur Seite gehen. Und dann heißt für mich das nächste Stichwort, vergleiche dich nicht. Ich weiß nicht, wie das jeder umsetzen kann. Ich glaube, wir können einfach damit aufhören. Wahrzunehmen, was der andere hat und ist, aber nicht zu vergleichen, zu sagen, gut, er ist anders. Und Gott hat Menschen unterschiedlich beschenkt und das Leben ist anders. Ich habe mir das an irgendeiner Stelle meines Lebens mal überlegt, als ich mal neidisch war auf jemanden und dachte, boah, das wäre cool, wenn das in meinem Leben auch so wäre. Und dann habe ich weitergedacht und überlegt, würde ich denn grundsätzlich mit diesem Menschen tauschen wollen, alles? Und da war mir ganz schnell klar, nee, im Leben nicht. Denn bei dem ist auch noch das und das, was ich nicht möchte. Dann bleibe ich lieber bei meinem, da kenne ich das wenigstens schon. Das Tauschen verändert ja letztendlich nicht wirklich etwas. Ich glaube, wir müssen nicht ständig gucken, ob wir das, was der andere hat, auch hat. Sei es im materiellen Bereich oder auch, was jemand mit Gott erlebt. Vergleich dich nicht. Und daraus folgt, finde ich, ganz logisch ein viertes Stichwort, gönn dem anderen Gutes. Sei gnädig mit dem anderen. Ganz knallhart könnte man auch mal fragen, warum sollte ich denn Interesse daran haben, dass der andere nicht Gutes erfährt? Das wäre ja die Konsequenz. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gönne dem anderen, dass Gott ihn auch beschenkt. So wie Gott es für richtig hält. Gönne dem anderen, dass Gott gütig ist, so wie er auch zu dir gütig ist. Ich glaube, das ist gut, dass Petrus diese Frage gestellt hat, damit Jesus Anlass hatte, dieses Gleichnis zu sagen. Und ich glaube, es ist hochaktuell. Und es gibt Prediger, die dieses Gleichnis auf unsere Arbeitssituation und soziale Situation beziehen in dieser Welt. Das kann man natürlich auch machen. Ich habe mir das heute diesen Gedanken gespart und beziehe das auf uns und Gott. Gott ruft uns auf, unsere Sichtweise zu verändern. Und zwar, dass wir mit Augen der Barmherzigkeit und Güte gucken. Und zwar nicht nur auf den anderen, auch auf uns, natürlich. Und ich rede damit nicht gegen menschliche Arbeit und Leistung. Das ist natürlich wichtig und das bleibt wichtig, denn sonst kann unsere Gesellschaft natürlich nicht funktionieren. Aber das ist nicht das Maß aller Dinge. Das Leben funktioniert nur, wenn auch ganz elementar Güte und Gnade dabei sind. Und dazu hat uns Gott befreit, uns vom Leistungsdenken befreit. Wir sind angenommen von Gott, aber wir sind und bleiben unterschiedlich, auch in dem, was wir leisten können oder wollen. Unterschiedlichen Aufgaben, Fähigkeiten und auch Grenzen. Mit Leuten, die ausschlafen und Leuten, die früh aufstehen. Wir alle leben von der Güte und Gnade Gottes, von seiner Großzügigkeit und davon, dass er sich freiwillig uns zuwendet. Mit Liebe ohne Ende. Und das ist doch eigentlich schon Lohn genug. Amen.